Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Wir müssen reden über sexuell übertragbare Krankheiten. Die sind leider auf dem Vormarsch und da gibt's einige. Welche kennt ihr so?
Filzläuse.
Chlamydien.
Herpes.
Feigwarzen.
Gonorrhea, Syphilis.
Nicht so viel, weil ich auch noch nichts hatte und mich dann auch nicht damit beschäftigt habe.
Gonorrhea. HIV.
Welche Infektionen zunehmen, wo man sich testen lassen kann, wie gut auch ein ganz neuer HIV-Test für zu Hause ist, Antworten in dieser eine Stunde Liebe und dazu Neues im Liebestagebuch. Emil erzählt, wie sich der Sex in einer Beziehung nach der Geburt eines Kindes verändert. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Sie heißen sexuell übertragbare Infektionen, englisch auch STIs oder STDs. Da gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen. Professor Norbert Brockmeier ist Leiter des Zentrums für sexuelle Gesundheit am Universitätsklinikum Bochum und ich habe ihn gefragt, wie sehen denn die aktuellen STI-Zahlen in Deutschland aus?
Die Zahlen steigen ganz sichtbar bei der Syphilis. Wir sehen aus Zahlen aus Sachsen, dass die Gonokokken ebenfalls steigen. Wir sehen bei uns im Zentrum ganz deutlich auch einen Anstieg von ungefähr 15-20% von Chlamydieninfektionen. Wir sehen einen Anstieg bei uns im Zentrum von 50% der Gonokokkeninfektionen. Und wir sehen aber, das ist ja das Tolle, was wir auch erreicht haben, auch durch die HIV-Therapie. Und wir sehen eine Abnahme der HIV-Infektionen in Deutschland. Und das jetzt seit 3 Jahren.
Also gute und schlechte Nachrichten. Kondome schützen ja, das wissen wohl die meisten, nicht nur vor HIV und Schwangerschaft, zum Teil auch vor anderen Geschlechtskrankheiten. Aber auch Kondome, die schützen nicht zu 100%. Sexuell aktive Menschen, die sollten sich deshalb regelmäßig auf Infektionen testen lassen. Man kann natürlich zum Arzt gehen. Aber in vielen Städten, da gibt es auch Stellen, wo ihr euch anonym testen lassen könnt. Der Checkpoint in Köln, der ist so eine Teststelle. Und ich habe dort diese Woche Christopher Tocher, 28, getroffen. Er ist Berater da im Checkpoint und ich habe ihn gefragt, warum es überhaupt wichtig ist, zum Test zu gehen.
Also wir wollen natürlich schon, dass sich die Geschlechtsinfektion, auf die wir hier zumindest testen, wo wir die Möglichkeiten haben, dass die sich nicht verbreiten, weil die Leute es einfach nicht wissen. Ja, es geht hier um Infektionsketten, die unterbrochen werden sollen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gleichzeitig auch so, das sagen wir auch in den Beratungen, dass wenn jemand mit HIV diagnostiziert würde, dass es heutzutage kein Weltuntergang mehr ist und auch kein Todesurteil, weil wir gute Medikamente haben.
Wie oft kommt es vor, dass ihr dann auch Leute wirklich positiv testet? Ist das regelmäßig oder eher selten?
Wenn wir sagen mal so 2 im Monat. Ja, es kommt nicht so wahnsinnig häufig vor. Viele glauben, wir hätten hier jeden Abend 3, 4, 5. Das stimmt nicht. Es ist schon eher selten, aber es kann einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen vorkommen. Aber auch 2 in einem Abend war schon dabei.
Gibt es denn Symptome, Anzeichen, die mir sagen, jetzt ist Zeit zum Test zu gehen, mich auf Geschlechtskrankheiten durchzuchecken?
Das ist generell immer ganz schwierig, von Symptomen zu sprechen. Alle STIs können symptomlos verlaufen. Das macht es so ein bisschen tückisch. Generell ist es natürlich schon so, dass man jede Schleimhaut, die so beim Sex bespielt wird, sobald man da Veränderungen feststellt, irgendwie Hautveränderungen, es juckt, es brennt, Ausfluss. Also spätestens dann sollte man mal darüber nachdenken, zum Test zu gehen. Deswegen geben wir als Rat immer mit, auf seinen Körper zu gucken, da auch bloß nicht scheu zu sein. Ja, und wenn man irgendwas sieht, spätestens dann sollte man kommen.
Das muss aber nicht nur untenrum Probleme machen, das kann auch zum Beispiel im Mund auftauchen oder so?
Ja, genau. Also bakterielle Infektionen, die kann man durchaus auch im Mundbereich haben und natürlich auch so weitergeben. Das kann ja auch auf die Mandeln dann gehen, auch im Enddarm, da ist es möglich.
Was sind denn überhaupt die häufigsten Geschlechtskrankheiten?
Also zu den häufigsten hier in Deutschland ist, es gehört schon Chlamydien. Das ist recht häufig, auch bei Frauen. Da legen wir auch in der Beratung immer Wert drauf, dass das bei Frauen erkannt wird, weil es eben bei ihr zu einer Unfruchtbarkeit führen kann. Ja? Bei Männern kann das natürlich auch Folgen haben, es entzündet sich irgendwas. Ganz viele laufen auch symptomlos rum. Also sehr viele, die wir hier auch als positiv diagnostizieren, kamen gar nicht hierhin mit dem Ziel, das zu machen, weil sie irgendwas spüren, sondern machen das einfach mal mit und dann stellt man das fest.
Die lassen sich aber relativ schnell behandeln auch dann?
Ja, ja. Also die Behandlung ist ganz, ganz simpel. Wenn es jemand hat, dann geht man zum Arzt und kriegt dann für eine Woche Antibiotika und dann ist das in der Regel auch damit gegessen.
Okay, Platz 1 geht an Chlamydien. Wie sieht es dann aus? Was kommt danach?
Was wir hier immer zusammentesten, sind Chlamydien und die Gonokokken. Gonorrhoe, also auch im Volksmund als Tripper bekannt. Auch sehr leicht zu verbreiten, kommt vorwiegender eher bei Männern vor, auch Männer, die Sex mit Männern haben. Und was auf dem Vormarsch ist und wo die Zahlen auch steigen, das ist die Syphilis, die finden wir hier auch sehr häufig. Also die drei gehören zu denen, die wir auch hier in der Beratung am häufigsten haben und auch in Deutschland, wo man den Trend sehen kann, dass das dann nach oben geht.
Wie oft sollte man denn zu so einem Test gehen? Hängt es davon ab, wie viel Sexpartner man hat oder gibt es so eine allgemeine Empfehlung?
Wir sprechen schon Empfehlungen aus. Das ist aber auch eine hochindividuelle Frage. Tendenziell kann man natürlich sagen, wenn man sehr viele wechselnde Geschlechtspartner hat und man auch noch nicht so ganz sicher über seine Safer-Sex-Methode ist, dass das Risiko dann steigt, sich eine Geschlechtsinfektion zu holen. Ja, und auch wenn man partout das Kondom immer benutzt, auch dann, ne, weil diese bakteriellen Infektionen auch am Kondom vorbeigehen, auch eine Syphilis, wenn man viele wechselnde Partner hat, man ist aufgeklärt, dann empfehlen wir jetzt zum Beispiel im MSM, dass sie einmal im Jahr einen HIV- und einen Syphilis-Test machen lassen. Das ist so eine grundlegende Empfehlung, die wir rausgeben.
Damit sind schwule, bisexuelle Männer gemeint.
Genau. Ansonsten ist es halt gut, wenn jemand weiß, so, ne, das war für mich jetzt schon ein Hochrisiko, dann gehe ich mal zum Test oder zum Arzt.
Anonym, meist gegen eine kleine Gebühr, kann man sich in vielen deutschen Städten auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen. Aber habt ihr das auf dem Schirm? Geht ihr regelmäßig zum Test?
Ich habe das letztens gemacht. Hepatitis A, B, HIV. Ich weiß nicht, also ich habe gesagt, dass sie alles testen sollen. Haben die, glaube ich, alles getestet?
Nee, eigentlich nicht. Nur die regelmäßige Kontrolle beim Frauenarzt. Ansonsten nicht wirklich was.
Ja, ein HIV-Test. Ich habe es einmal gemacht, weil ich mache mir nicht allzu viel Sorgen, weil ich habe eine Freundin seit längerer Zeit.
Halt auch so, wenn Beschwerden da sind auf jeden Fall und dass man sich halt regelmäßig testen sollte, weil Geschlechtskrankheiten sich auch irgendwie über Jahre einnisten können, wo man gar nicht weiß, was das ist.
Also selber habe ich mich da noch nicht getestet, ganz ehrlich, aber ich habe meistens verhütet und auch jetzt nicht so viele Partner gehabt, aber könnte man sich mal Gedanken drüber machen, definitiv.
Man kann zum Arzt, zum Gesundheitsamt gehen oder zu einem der vielen Checkpoints. Christopher Tocher arbeitet im Checkpoint Köln und ich habe ihn gefragt, worauf man sich testen lassen kann.
Da sind HIV und auch Syphilis eigentlich der Standard. Diese Chlamydien und Gonorrhoe und Hepatitis C haben wir noch. Das ist unterschiedlich von Stadt zu Stadt.
Wie laufen diese Tests ab? Also sind die anonym? Wie ist das angelegt?
Genau, also das ist einer der ganz großen Vorteile, die wir, glaube ich, haben und warum uns auch viele bevorzugen zum Hausarzt oder der Hausärztin, dass es hier völlig anonym ist. Man wird zu keiner Zeit gezwungen, seinen Namen irgendwie offen zu legen. Man bekommt hier im Haus am Anfang einen Bogen mit einem dreistelligen Kürzel. Das sind zwei Buchstaben, eine Zahl. Und so wird man auch den ganzen Abend genannt, ja, und überall auch vermerkt.
Wie läuft das dann ab? Also dann komme ich hier an und gehe dann direkt zum Arzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also die Besucherinnen bekommen dann, wie gesagt, ihren Bogen, ihren Kürzel zugewiesen und nehmen dann Platz und warten dann erstmal auf die Beratung. Ja, also die kommen dann erst zu den Beraterinnen. In der Beratung werden wir erstmal festlegen, so welche Tests werden gemacht, ja, welche Tests finden wir sinnvoll. Da geben wir schon die Empfehlungen raus. Das ist aber schlussendlich die Entscheidung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Dann geht es zum Arzt oder zur Ärztin. Die Untersuchungen werden gemacht. Das geht recht zügig. Wenn man an dem Abend ein Schnelltestergebnis bekommt, muss man noch mal etwa so eine halbe Stunde warten. Und wenn das Ergebnis fertig ist, dann werden die Besucherinnen noch mal hochgeschickt zu uns und bekommen dann auch von uns das Ergebnis mitgeteilt.
Du hast jetzt von Schnelltests gesprochen. Das heißt, es ist nicht so, dass man erst ein paar Tage auf ein Laborergebnis wartet, sondern für welche Tests kann man schon nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde das Ergebnis bekommen?
Also wir bieten Schnelltests an für HIV, für Syphilis und für Hepatitis C und dann bekommt man, wie gesagt, auch nach 30 Minuten sein Ergebnis mitgeteilt.
Ihr habt ja noch ein paar Tests mehr, zum Beispiel Chlamydien und so weiter. Da bekommt man aber nicht das Ergebnis am selben Abend?
Also die müssen wir ins Labor schicken und die Ergebnisse liegen dann immer am Montag der Folgewoche vor. Die schicken wir dann entweder per E-Mail raus, wenn die Besucherinnen das wollen, oder sie holen sich es persönlich hier ab. Wir versuchen natürlich schon, ein Gefühl einfach zu bekommen, wie tickt die Person und dann, wenn es ein positives Ergebnis ist, da sehr behutsam zu sein. So im Fall von HIV, das ist ja immer noch das größte Thema für die meisten hier, würde man sowieso bei einem reaktiven Schnelltest, wir würden dann noch nicht direkt von einem positiven Schnelltest reden, würden wir dann nochmal einen Bestätigungstest anfertigen und den am Montag der Folgewoche bekannt geben und dann gibt es einen Termin mit einem recht großzügigen Zeitfenster und dann bringt man das schon sehr behutsam bei. Also wir sind darauf bestmöglich vorbereitet, aber jede Geschichte ist ja auch sehr individuell.
Jetzt hast du schon gesagt, ihr testet sehr viel. Wie läuft das denn ganz konkret? Wird mir dafür Blut abgenommen? Kriegt ihr eine Speichelprobe? Wie läuft das?
Also bei den Schnelltests brauchen wir immer Blut. Wenn jetzt jemand nur einen HIV-Schnelltest zum Beispiel macht, dann reicht so ein kleiner Pieks aus dem Finger. Für alle anderen Tests oder es kommt noch was dazu, müsste man Blut aus der Vene nehmen. Für die bakteriellen Untersuchungen, also Chlamydien und Gonokokken, nehmen wir eine Urinprobe und können zusätzlich noch einen Abstrich aus Rachen und Enddarm nehmen. Das würde dann alles, wie gesagt, eingeschickt werden und ausgewertet. Aber für die anderen Tests brauchen wir leider Blut.
Den Checkpoint hier gibt es schon viele Jahre. Wie hat sich eure Arbeit in den letzten Jahren verändert? Also gibt es da, ja, ist es heute anders als noch vor 3-4 Jahren?
Man merkt, dass der Andrang sehr hoch ist. Das Angebot wird sehr gut aufgenommen. Wir kommen fast nicht hinterher, alle Leute durchzuschleusen, wie wir das gerne hätten. Und es verschiebt sich auch immer so ein bisschen mehr in der ursprünglichen Zielgruppe. Das heißt, nicht nur schwule Männer kommen hierher, sondern auch sehr viele heterosexuelle Pärchen, wo, glaube ich, früher noch so eine Hemmschwelle hier bestanden hat. Aber die sind auch heutzutage mit dem Thema etwas lockerer und wollen sich auch präventiv etwas fortbilden. Aber es wird eben sehr gut aufgenommen.
Im Checkpoint in Köln kann Mann und Frau sich anonym auf HIV, Chlamydien und Co. testen lassen. Wer spontan vorbeikommt, der muss aber mit Wartezeiten rechnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Das Gesetz ist durch. Der Selbsttest kommt voraussichtlich tatsächlich ab morgen, 29. September, sind HIV-Tests für zu Hause auch in Deutschland erhältlich, zu kaufen in Apotheken. Solche HIV-Testsets, die kosten so 20-30 Euro aufwärts. Und ich habe Professor Norbert Brockmeier, Leiter des Zentrums für sexuelle Gesundheit in Bochum, gefragt, für wen macht so ein Test zu Hause Sinn?
Dieser HIV-Selbsttest für zu Hause macht für alle diejenigen Sinn, die entweder aus Zeitgründen oder aus Hemmungen nicht zum Arzt, zum Gesundheitsamt, zur Aidshilfe gehen wollen.
Das heißt, dieser Test könnte dafür sorgen, dass viele, die das vielleicht in sich haben, aber sich bisher nicht zum Test, nicht zum Arzt trauen, das dann doch mal testen lassen?
Genau, das ist die große Hoffnung, die mich auch trägt, muss ich sagen. Von daher stehe ich voll hinter diesem Test für zu Hause. Die Ergebnisse aus anderen Ländern zeigen ja auch, dass es sinnvoll ist. Worauf wir achten müssen, dass die Leute Ansprechpartner dann haben, dass das begleitet wird, dass sie wissen, wo sie dann hingehen müssen, dass sie auch wissen, wenn sie diesen Test gemacht haben, ist das kein endgültiges Ergebnis. Der kann auch falsch positiv sein, also die sind gar nicht infiziert, dass auf alle Fälle ein Zweitest erfolgt und worauf man halt auch achten muss, weil wir ja auch eine große Zunahme von allen anderen sexuell übertragbaren Infektionen haben, dass wir da nicht dann auf einmal Leute verlieren, die sonst vielleicht sich auf Syphilis, Gonokokken, sprich Tripper oder Chlamydien hätten testen lassen.
Das heißt, für all diese anderen Dinge, wie zum Beispiel Syphilis, da gibt es ja auch sehr steigende Zahlen in Deutschland momentan, da gibt es noch keine Selbsttests für zu Hause.
Es gibt keine Selbsttests für zu Hause, aber was die Aidshilfe in Bayern oder wir hier in Nordrhein-Westfalen anbieten, sind Selbstentnahmekits. Das heißt, Sie können hier bei uns so ein Selbstentnahmekit kaufen und können dann sich das Material dann für HIV, für Syphilis, für Gonokokken, für Mykoplasmen und für Chlamydien abnehmen, ins Labor schicken und Sie bekommen dann von uns oder vom Arzt oder auch Aidshilfe dann das Ergebnis mitgeteilt und wenn nichts ist, ist gut und sonst können Sie sich therapieren lassen.
Vielleicht können Sie noch mal für die, die sich damit nicht so auskennen, noch mal so einen HIV-Selbsttest aus der Apotheke ganz kurz erklären. Wie funktioniert das?
Sie können dieses Test in der Apotheke kaufen, das nehmen Sie mit nach Hause, dann müssen Sie aus der Fingerbeere, wie man das ja viele auch kennen, so für die Blutzuckerkontrolle aus der Fingerbeere so einen Tropfen Blut bekommen und der wird dann auf dieses Teststäbchen aufgeträufelt und dann braucht das so 20 Minuten ungefähr und dann sieht man, ob sich in diesem Test zwei Banden entwickeln. Das sind dann so Streifen, die in diesem Glasröhrchen sichtbar werden. Und wenn das so wäre, wäre der Test positiv. Und wenn das nicht zwei Streifen werden, dann ist der Test negativ.
So ein bisschen wie beim Schwangerschaftstest.
Genau das gleiche System quasi wie beim Schwangerschaftstest. Wenn man das in Ruhe macht, sich das vorher auch einmal durchliest, dürfte da, so hoffe ich, auch dann nicht allzu viel schief gehen.
Beim normalen HIV-Test, wenn man zum Beispiel zu einem Testprojekt geht oder zum Arzt geht, dann ist der ja nur aussagekräftig 3 Monate nach dem Risikokontakt sozusagen. Ist das bei den Selbsttests genauso?
Man sollte mindestens, und das ist deshalb, die Frage ist ganz, ganz wichtig, man sollte mindestens 8 Wochen warten, gerade bei diesen Tests, die jetzt erst auf den Markt kommen werden. 12 Wochen ist noch besser, aber 8 Wochen ist sicherlich dann schon mal eine relative Sicherheit da. Günstig ist sowieso immer, das dann mehrmals zu wiederholen, weil meistens hat man ja auch nicht nur einen Kontakt gehabt, wo man sich eventuell infiziert haben könnte.
Wenn jetzt jemand tatsächlich ein positives Ergebnis haben würde. Was würden Sie diesen Menschen empfehlen, wie dann vorgehen?
Dass sie so schnell wie möglich eine Beratung aufsuchen bei spezialisierten Ärzten, bei der Aidshilfe, beim Gesundheitsamt, dass sie dort nochmal richtig beraten werden, dass dann ganz wichtig dieser Zweitest gemacht wird und dass sie dann, falls ja der Zweitest auch positiv ist, dass sie dann auch relativ schnell in eine Behandlung bekommen, denn je früher man anfängt, eine HIV-Infektion zu behandeln, umso besser ist der Gesamtverlauf der HIV-Infektion und Menschen heute, die behandelt werden, haben eine ähnliche Lebenserwartung wie Nicht-HIV-Infizierte. Das ist aber nur, wenn man relativ früh und zügig anfängt zu therapieren. Also teste dich, leb besser und leb länger. So kann man das eigentlich sagen.
Ihr könnt HIV-Selbsttests ab sofort in Deutschland in Apotheken kaufen. Und der Sexualmediziner Norbert Brockmeier hofft, dass auf diesem Weg mehr Leute von ihrer vielleicht noch unentdeckten HIV-Infektion erfahren und sich dann auch behandeln lassen und dann dadurch weniger Menschen angesteckt werden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
So, kurz mal was anderes. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch und Zeit für Emil 27. Emil heißt eigentlich anders. Emil und seine Freundin, die sind ja ziemlich überrascht worden, denn seine Freundin, die war plötzlich schwanger. Aber für die beiden war dann auch ganz schnell klar, sie wollen das Kind. Und wie es dann weitergegangen ist, das erzählt euch Emil am besten selbst.
In den Monaten vor dem Geburtstermin war bei uns dann auch noch das Bedürfnis zu sagen, okay, es wäre schön, es fühlt sich schöner an, wenn das Kind in eine Familie geboren wird, nach ganz traditionellem Bild. Und wir haben uns dann noch entschlossen zu heiraten vor der Geburt, standesamtlich, im kleinen Kreis. Das war auf jeden Fall eine rasante Entwicklung, wenn man das jetzt vielleicht von außen hört. Aber weil wir eben so intensiv Zeit miteinander verbracht haben, hat sich das für uns auch ein bisschen schnell angefühlt vielleicht. Aber es hat sich richtig angefühlt und schön angefühlt. Und natürlich kamen uns dann Gedanken wie, wow, jetzt haben wir eine Familie, jetzt ist Schluss mit der studentischen Freiheit. Aber das waren auf jeden Fall nicht die vorherrschenden Gedanken, sondern die Gedanken waren eigentlich das Glück und wow, wir werden eine Familie, das ist wunderschön. Und dann, als unsere Tochter geboren wurde, war auch das Sexuelle und alles andere erstmal im Hintergrund, weil natürlich erstmal das Kind zählt und wir uns auf diese Rolle einstellen wollten und mussten. Und das erste Jahr ist auf jeden Fall ein anstrengendes Jahr, weil das Kind einfach sehr viel Zeit und Betreuung braucht und gleichzeitig aber auch eine sehr gute Zerreißprobe für eine Beziehung, weil man oft übermüdet ist, schnell gereizt ist und aneinander gerät. Und dann zeigt sich eben, ob die Beziehung schon auf einem guten Fundament steht und man Dinge ansprechen kann, ehrlich miteinander ist. In dem ersten Jahr nach der Geburt war unser Sexleben auch komplett durcheinander gewirbelt, nicht nur unsere Schlafphasen. Mir ging es relativ gut. Ich habe mich in der Zeit dann einfach öfter selbst befriedigt. Und mir war bewusst, dass das jetzt eine Zeit lang dauert. Und das hat im Endeffekt dann ungefähr 9 Monate bis ein Jahr gedauert, bis bei ihr dann auch wieder die Periode eingesetzt hat und so langsam auch wieder Lustempfinden entstanden ist. Und in dieser Phase kam immer Elle auf mich zu und hat mir unterbreitet, vielleicht ein bisschen aus der Angst heraus, dass ich unbefriedigt bin, nicht das bekomme, was sie mir normalerweise gibt, und hat mir gesagt, es wäre für sie okay, wenn ich mir den Sex woanders hole. Ich solle ihr aber nichts davon erzählen. Und das war unser erster Kontakt mit dem Konzept offene Beziehung. Ich habe das Angebot erstmal dankend angenommen, aber gleichzeitig ihr auch signalisiert, okay, das ist jetzt, also so desperate bin ich jetzt auch einfach nicht. Und ich habe ihr dann signalisiert, dass, falls sie das braucht, das für mich auch in Ordnung wäre, einfach der Fairness halber. Aber es war auch einfach noch nicht so präsent in meinem Kopf und bei ihr sowieso nicht. Und deshalb stand das dann einfach erstmal als Möglichkeit im Raum, wurde aber dann von uns erstmal noch nicht aktiv ausgelebt oder genutzt.
Und wie das heute ist, das erzählt euch Emil dann demnächst hier in Eine Stunde Liebe. Gemein, ich weiß. Wenn ihr übrigens mal ins Liebestagebuch wollt, meldet euch gerne, bewerbt euch mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es sind ziemlich fiese Dinge. Gebärmutterhalskrebs und Feigwarzen. Die lassen sich heute aber weitgehend verhindern. Diese werden nämlich durch bestimmte Typen humaner Papillomaviren verursacht, kurz HPV. Und gegen diese HPV gibt es eine Impfung. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für alle Mädchen und Jungen vor der Pubertät. Ich habe Norbert Brockmeier, Leiter des Zentrums für sexuelle Gesundheit in Bochum, gefragt, wie wichtig ist die HPV-Impfung?
Wichtig, weil humane Papillomaviren ganz, ganz weit verbreitet sind. Die Viren können ja, auch gegen die sie jetzt diese Impfung schützt, können ja nicht nur Tumoren machen, sondern sie können Genitalwarzen machen. Und Genitalwarzen, Warzen auch teilweise an anderen Stellen, im Mundbereich zum Beispiel, sind weit verbreitet, sind sehr schwierig auch wieder zu therapieren, zu heilen. Also es ist sehr, sehr unangenehm und dagegen schützt die Impfung und dann schützt sie auch weitestgehend, also zu 97%, gegen eine Entwicklung von Krebs. Bei den Frauen ist es ja ganz bekannt, dieser Gebärmutterhalskrebs. Aber Männer und Frauen können auch an anderen Stellen Krebs bekommen. Nämlich anal, nämlich im Mund-Rachenraum. Viele erinnern sich vielleicht noch an Michael Douglas, der einen Kehlkopfkrebs hatte, der durch diese Viren bedingt war. Mhm. Und der dann sagte, das habe ich durch Sex gekriegt. Also es ist nicht nur der Geschlechtsverkehr, sondern es sind auch alle anderen Formen von sexuellen Kontakten, die diese Virusübertragung, die dann zu Warzen führen, machen können. Und deshalb ist diese Impfung ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir nochmal die Chance, dadurch, dass jetzt auch die Impfung für Jungen bezahlt wird, da nochmal neue Kampagnen zu machen, in die Schulen reinzugehen, aufzuklären und auch den Eltern deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass ihre Kinder geimpft werden. Und ich habe einige Patienten hier, die zum Beispiel auch mit Kehlkopfkrebs gekommen sind und die gesagt haben, ich möchte gerne, dass da was passiert. Wenn ich diese Impfung gehabt hätte, hätte ich diesen Krebs jetzt nicht.
Sie sagten gerade, es wird jetzt sowohl für Jungs als auch für Mädchen von den Krankenkassen ja übernommen. Wann ist denn die Zeit? Es geht ja dann wahrscheinlich darum, vor Menschen knutschen, Sex haben und so weiter.
Also günstig ist es und deshalb sollte man ja auch ab dem 9. Lebensjahr anfangen, bevor eine Infektion mit diesen Typen stattgefunden hat. Also deshalb sehr früh zu impfen. Aber die Impfung wirkt auch dann, zwar dann nicht ganz so gut, wenn schon mal eine Infektion stattgefunden hat und das Virus eliminiert worden ist. Also dann auch dann wirkt die Impfung. Und wir müssen ja sehen, wir impfen gegen 9 unterschiedliche Typen. Die wenigsten Menschen, wenn sie nicht immunsupprimiert sind, also einen Immundefekt haben oder HIV-infiziert sind zum Beispiel. Die wenigsten Menschen haben dann Infektionen gegen mehr als 1 oder 2 HPV-Typen. Das heißt, die Impfung ist immer noch ein Vorteil und bringt immer eine Reaktion und ist auch bei Leuten gut, die 20 Jahre alt sind oder älter sind.
Ist die HPV-Impfung, egal ob man sie jetzt vor der Pubertät bekommt oder dann vielleicht auch als junger Erwachsener, die ist gut verträglich?
Die HPV-Impfung ist hervorragend verträglich. Die Australier haben ja Millionen Menschen geimpft. In Australien sind fast 90% aller Mädchen geimpft. Die Australier haben jetzt auch einen Großteil ihrer Jungs durchgeimpft, weil sie gesehen haben, wie hervorragend die Erfolge sind. In anderen Ländern ist es ähnlich. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass diese Impfung mit großen Nebenwirkungen verbunden ist. Die Impfung ist eine der bestverträglichsten Impfungen, die wir haben.
Sagt der Bochumer Sexualmediziner Norbert Brockmeier. Er plädiert sehr klar für HPV-Impfung. In Deutschland übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Einige Krankenkassen übernehmen die Kosten auch für ältere andere Gruppen. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und ihr habt es vielleicht gemerkt, sexuelle Gesundheit, das ist ein Riesenfeld. Wir haben heute nur einen kleinen Teil davon beleuchten können, aber wir haben hier in Deutschlandfunk Nova und in Eine Stunde Liebe schon viel dazu gemacht, zum Beispiel auch zur PrEP, zur Präexpositionsprophylaxe, ein neuer Ansatz zum Schutz vor HIV. Ein paar Links zu Sendungen, zu Infos findet ihr unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Da gibt es auch eine Datenbank mit Testprojekten in Deutschland, wo ihr hingehen könnt. Ich bin Till Opitz, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und liebevoll. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.